Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon für Sie bis Mitternacht, Daniel Heinrich. Wie geht es weiter in der Corona-Krise? Welche Maßnahmen wollen die Bundesländer bis Weihnachten ergreifen? Das Treffen der Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel steht zwar erst am Mittwoch an. Erste Vorschläge sind allerdings schon durchgesickert. Wir berichten gleich zu Beginn der Sendung darüber. Ein besonderer Fokus in der Corona-Zeit liegt auf den Schulen. Über die Diskussionen, wie mit ihnen zu verfahren, ist gleich auch dazu mehr. Wie umgehen mit der Partei Alternative für Deutschland? Nach der Störaktion im Bundestag vergangene Woche ist eine Debatte darüber entbrannt. Aus Thüringen und Nordrhein-Westfalen kommen Überlegungen, die Partei ganz zu verbieten. Die Reaktionen und Einzelheiten in wenigen Minuten. Nach einem Bundeswehrvorfall vor der Küste Libyens knirscht es auf diplomatischem Parkett zwischen Berlin und Ankara. Die Einzelheiten in dieser Sendung, die wie immer um kurz vor Mitternacht mit der Presseschau endet. Am Mittwoch wollen Bund und Länder Klarheit darüber schaffen, wie es weitergeht mit den Corona-Maßnahmen und wie Deutschland Weihnachten und Silvester verbringt. Wie sich die Bundesländer das weitere Vorgehen in der Krise vorstellen, darüber sind nun erste Vorschläge durchgesickert. Es zeichnet sich ab, dass die Maßnahmen wohl bis kurz vor Weihnachten weiterlaufen. Ob Restaurants, Kulturvereine, Fitnessstudios in diesem Jahr überhaupt noch mal aufmachen dürfen, ist unklar. Die Einzelheiten von Volker Fintermer.
Der 20. Dezember, also kurz vor Weihnachten, soll das neue Stichdatum für die Verlängerung der derzeit geltenden Beschränkungen sein. Zwar kursieren noch unterschiedliche Papiere und Formulierungshilfen, doch dahinter verbergen sich eher Nuancen als grundsätzliche Fragen.
Die Differenzen sind sehr gering. Das heißt also, die grundsätzliche Notwendigkeit, dass wir das nochmal so um die 3 Wochen verlängern. Diese gemeinsame Erkenntnis ist klar formuliert worden,
sagt Rainer Haseloff, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Und sein Amtskollege Stefan Weil aus Niedersachsen ergänzt:
Je mehr Bund und Länder zu einer gemeinsamen, klaren und eindeutigen Sprache finden, desto klarer sind damit auch die Botschaften an die Bürgerinnen und Bürger.
Bislang sind die Kontakte durch den Teil-Lockdown nur um gut 40% zurückgegangen. Auch die 7-Tage-Inzidenz ist weit von der angestrebten 50er-Marke entfernt. Mancherorts liegt sie bei mehr als dem 5-fachen Wert.
Wir wissen alle, dass wir noch mehr tun müssen, dass wir im Moment noch nicht Lockerungen oder mehr Möglichkeiten zulassen können.
So Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller. Doch neben dem Vorstoß, die bestehenden Beschränkungen bis zum 20. Dezember zu verlängern, muss noch die Frage geklärt werden, wie es Weihnachten und Silvester weitergehen soll. Dürfen sich da nur 5 oder sogar 10 Menschen zu privaten Festen an Weihnachten treffen, wobei da die Kinder bis 14 Jahre ausgenommen bleiben? Und wird es die Möglichkeit, regionale Unterschiede geben?
Länder, die kein Risikogebiet sind, müssen die Möglichkeit haben, wenn sie sichtbar unter 50 kommen und auch stabil und möglichst dauerhaft, dass sie dann schon Lockerungen machen können.
Fordert am Morgen im Deutschlandfunk Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Umstritten ist auch, wie weit ein mögliches Feuerwerksverbot an Silvester reichen soll. Und für Stefan Weil stehen auch die Partys zur Debatte.
Denn es ist einfach eine Erfahrung der vergangenen Monate, wenn wir lange miteinander feiern und je mehr Alkohol dabei ist, desto höher wird das Infektionsrisiko. Das sollte es diesmal nicht sein.
In jedem Fall gehen mit der absehbaren Verlängerung und allen weiteren Beschränkungen erneut enorme Einbrüche für die Gastronomie, Hotels und Veranstaltungswirtschaft einher. Allein für November werden statt der veranschlagten 10 Milliarden Euro wohl fast 15 Milliarden fällig und die Kosten für Dezember dürften gewiss nicht geringer ausfallen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hatte am Wochenende im Deutschlandfunk bereits die Verlängerung der Hilfen angekündigt und die Länder machen das sogleich zu einer Voraussetzung für die möglichen Beschlüsse.
Das Ganze ist überhaupt nur vorstellbar, wenn die bisher nur angedeutete Zusage, dass es zu den entsprechenden weiteren Wirtschaftshilfen auch kommt und europarechtlich auch zugelassen ist, wenn das auch belastbar durch die Bundesregierung auch benannt werden kann.
Betont Rainer Haseloff. Derweil fürchten Ökonomen bereits einen erneuten Rückschlag für die deutsche Wirtschaft, auch wenn es weiterhin nur ein Teil-Lockdown sein soll.
Volker Fintermer berichtet. Ganz besonders im Fokus bei der Debatte um die Corona-Maßnahmen die Schulen. Individuelle Konzepte wie Homeschooling wurden bisher von den Ländern abgelehnt. Die Prämisse, die Schulen müssen unbedingt offen bleiben. Ohne Abstand zwischen den Kindern, Fenster auf, dicke Pullis an. So eine Strategie sorgt für Frust und Diskussion. Gudula Geuter berichtet.
Die Schulen sollen so lange wie möglich offen bleiben. Das ist nicht nur ein Programmsatz, das ist auch ein Argument für Corona-bedingte Einschränkungen in anderen Lebensbereichen. Trotzdem werden schärfere Maßnahmen an Schulen gefordert. Das Kanzleramt dringt auf mehr Unterricht zu Hause. Kanzleramtsminister Helge Braun mahnt, nach der ernüchternden Entwicklung der Neuinfektionen habe man sonst keine Chance, dass die zweite Welle abebbe, trotz der Schließung von Gastronomie, Freizeit- und Kultureinrichtungen. Einschränkungen will auch die Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft. Deren Vorsitzende Marlies Thepe fordert gegenüber dem Sender NTV, Klassen schneller zu teilen.
Wir haben die RKI-Empfehlungen: bei einem Inzidenzwert von mehr als 50 muss der Abstand eingehalten werden. In allen Klassen, in denen das nicht möglich ist, zumindest in der Sekundarstufe, also ab Klasse 5, sollte dann ein Wechselunterricht starten.
Die Mehrheit der Kultusminister spricht sich klar für den Präsenzunterricht aus, möglichst durchgängig. Am Freitag hatten sie ein gemeinsames Papier verfasst. Einen der Kernsätze fasst die Konferenzvorsitzende und Ministerin in Rheinland-Pfalz, Stefanie Hubig, so zusammen.
Wir halten am Präsenzunterricht fest, weil wir einfach sehen, dass die Schülerinnen und Schüler den unmittelbaren Kontakt brauchen zu Lehrkräften, dass sie auch ein soziales Leben brauchen.
Vor allem die Jüngeren würden beim Distanzunterricht überfordert, heißt es in dem Papier. Schülerinnen und Schüler aus bildungsfernen Familien würden in ihrem Lernprozess benachteiligt. Das habe sich im Frühjahr gezeigt. Auch Hubig berichtet aber von der Einigung auf mögliche Einschränkungen.
Wir haben auch eine Vereinbarung, dass wir uns vorstellen können, in ein rollierendes System zu gehen, ohne Automatismus, sondern vor Ort. Und dass wir dafür erstmal die älteren Schülerinnen und Schüler als geeignet und die richtige Zielgruppe ansehen. Auch für die Maskenpflicht haben wir bundesweit uns am Freitag vereinbart, dass wir uns das vorstellen können, in allen Klassenstufen sozusagen, aber auch beginnend mit den älteren Schülerinnen und Schülern.
In unterschiedlicher Weise sehen das auch Vorlagen für die Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch vor. Der sitzt derzeit Berlin vor. Der regierende Bürgermeister Michael Müller und mit ihm offenbar die SPD-geführten Länder treten für eine Maskenpflicht ab der 7. Klasse ein, wenn der Inzidenzwert über 50 liegt. Die unionsgeführten Länder wollen deutlich weitergehen und Ausnahmen in der Grundschule zulassen. Am Wochenende hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn einen Vorschlag für den Fall vorgelegt, dass es zu Infektionen kommt. Seine Sprecherin Theresa Nauber gibt ihn so wieder.
Dass beim Auftreten eines Infektionsfalls umgehend die ganze Klasse häuslich isoliert wird und dann nach negativem Schnelltest nach 5 Tagen die negativ getesteten Schülerinnen und Schüler wieder in die Schule zurückkehren können.
Das Papier des Berliner Bürgermeisters hat diesen Vorschlag aufgenommen, ergänzt um den Hinweis oder die Forderung, dass der Bund mehr Antigentests zur Verfügung stellt. Dass die Vorstellungen für den Umgang mit den Schulen so weit auseinandergehen, liegt auch daran, dass nach wie vor keine Klarheit über die Rolle der Schulen im Infektionsgeschehen herrscht. Die Kultusminister der Länder, auch das haben sie gemeinsam entschieden, wollen künftig einmal in der Woche bundesweite Daten zur Corona-Lage an den Schulen bereitstellen.
Aus Berlin, Gudula Geuter. Die Partei Alternative für Deutschland hat es mal wieder in die Schlagzeilen geschafft, allerdings nicht mit politischen Inhalten. Ende der vergangenen Woche hatten Gäste von AfD-Abgeordneten im Reichstag mehrere Personen bedrängt. Auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier war unter den Betroffenen. Unter anderem dieses Vorgehen hat dazu geführt, dass es einigen Politikern nun reicht. Allen voran die Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul von der CDU, und aus Thüringen, Gerd Meyer von der SPD, bringen nun ein Verbot der Partei ins Spiel. Das sorgt für Kritik, nicht nur aus den Reihen der AfD. Panayotis Gavrilis.
SPD-Chefin Saskia Esken ist dafür, dass die AfD stärker durch den Verfassungsschutz beobachtet wird. Auch der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul schlägt ähnliche Töne an. Die Verfassungsschutzbehörden müssten prüfen, ob die gesamte AfD auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet werden könne, so Reul gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und Thüringens Innenminister und aktuell Vorsitzender der Innenministerkonferenz, Georg Meyer, hat ein Verbotsverfahren ins Gespräch gebracht.
Wenn sich eine Partei immer weiter radikalisiert, dann steht am Ende auch die Möglichkeit des Parteienverbots. Das ist möglich in einer wehrhaften Demokratie. Es wurde noch keine Gewalt ausgeübt, es wurde nur verbal agiert. Aber die nächste Stufe ist natürlich klar, wenn es dazu kommt, dass es zu Übergriffen kommt gegenüber Parlamentariern und so weiter.
Anlass für die aktuelle Verbotsdiskussion: die Störaktionen vom vergangenen Mittwoch im Bundestag. Dort hatten wegen der Abstimmung zum neuen Infektionsschutzgesetz rechte AktivistInnen als Gäste von AfD-Abgeordneten Politikerinnen und Politiker anderer Fraktionen aggressiv gefilmt. In einem Video ist zu sehen, wie Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier bedrängt und anschließend beleidigt wird. Es sei keine Lappalie, wenn, so Altmaier im Deutschlandfunk,
wenn versucht wird, die Arbeitsfähigkeit des Parlaments zu beeinträchtigen, und nach allem, was ich gelesen habe, ist ja auch versucht worden, von diesen eingeladenen Gästen Büroräume von Abgeordneten zu betreten. Es sind andere Abgeordnete behindert worden.
In einer Aktuellen Stunde hatte Fraktionschef Alexander Gauland sich für die Vorfälle entschuldigt. Die AfD selbst weist die Überlegungen zu einem Verbotsverfahren entschieden zurück. Die Aussagen von Thüringens Innenminister Meyer seien absurd und demokratiefeindlich, so AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen. Und nicht nur aus der AfD selbst gibt es Kritik an der Diskussion. Der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Konstantin Kuhle erklärt, warum er ein Verbotsverfahren für keine gute Idee hält.
Der Vorschlag eines Verbotsverfahrens gegen die AfD ist völlig unseriös und verfehlt. Die Voraussetzungen sind sehr streng. Das hat man nicht zuletzt bei den Verfahren gegen die NPD gesehen. Und deswegen ist die Gefahr eines Scheiterns eines solchen Verbotsverfahrens sehr groß.
Kuhle fordert weiter im Gespräch mit unserem Hauptstadtstudio, die gesamte Partei durch den Verfassungsschutz zu beobachten. Man dürfe der AfD nicht die Möglichkeit geben, sich in der Opferrolle zu präsentieren, ergänzt die Grünen-Politikerin Irene Mihalic. Unterdessen ermittelt die Berliner Polizei gegen den AfD-Bundestagsabgeordneten Carsten Hilse. Er soll bei der sogenannten Querdenker-Demonstration vergangene Woche ein gefälschtes Attest vorgezeigt haben, nachdem er von Beamten auf die Maskenpflicht hingewiesen worden war. Hilse, vor seiner Zeit als Abgeordneter selbst Polizist, war vorläufig festgenommen und dabei von Beamten zu Boden gebracht worden. Die Polizei spricht davon, einen Herrn angesprochen zu haben, der gegen die Maskenpflicht verstoßen habe. Er habe sich unkooperativ gezeigt und sich als Bundestagsabgeordneter ausgewiesen. Seinen Begleiter habe er zum Filmen aufgefordert und dann gegenüber der Polizei Widerstand geleistet, so die Ansicht der Polizei. Hilse hingegen erklärte, er sei wegen zu langsamer Reaktion auf die Anweisungen der Polizei, Zitat, brutal in Polizeigewahrsam genommen worden. Eine weitere rechtliche Auseinandersetzung gibt es nun auch wegen der Spendenaffäre rund um Fraktionschefin Alice Weidel. Vergangene Woche hatte die Bundestagsverwaltung 2 Strafbescheide an die Partei geschickt. Die Bundestagsverwaltung sieht es als erwiesen an, dass es sich unter anderem um illegale Zuwendungen zugunsten des Wahlkampfes für Weidel gehandelt habe. Laut DPA will die Partei nun dagegen klagen. Die illegalen Spenden könnten für die AfD teuer werden. Sie soll insgesamt mehr als 500.000 Euro Strafe zahlen.
Die Partei Alternative für Deutschland steht aus mehreren Gründen derzeit unter Druck. Panayotis Gavrilis berichtete aus Berlin. Am Telefon ist David Begrich von Miteinander e.V., ein Netzwerk für Demokratie und Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt, das gegen Rassismus und Antisemitismus antritt. Guten Abend, Herr Begrich.
Schönen guten Abend.
Gehört die AfD verboten?
Ach ja, ich meine, das ist eine politische Sandmännchendebatte. Diejenigen, die das jetzt fordern, die streuen dem Publikum den Sand in die Augen in dem Sinne, als dass sie nahelegen, so ein AfD-Verbot, das wäre sozusagen das probate Mittel. Das ist es nicht. Das ist ein Holzhammer der politischen Debatte, der aber ins Leere saust. Man muss sich einfach klar machen, worüber wir im Moment reden, und da wären ganz andere Maßnahmen angezeigt der politischen Auseinandersetzung mit der AfD, aber nicht eine Verbotsdebatte, das geht in die falsche Richtung.
Was wäre angesagt?
Angezeigt wäre, dass demokratische Parteien in den Parlamenten den Anträgen der AfD nicht zustimmen. Angezeigt wäre, dass es eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der AfD auch auf der begrifflichen Ebene gibt, dass Schluss damit ist, dass die Partei in ihrer politischen Charakteristik verharmlost wird als rechtskonservativ, rechtsnational, rechtspopulistisch. Die AfD ist inzwischen eine rechtsextreme Partei. Björn Höcke ist eben kein netter Politiker von nebenan, sondern ein Faschist. Das heißt, die Dinge müssen beim Namen genannt werden. Und dann würde sich auch sozusagen das Format der Debatte in einer gewissen Hinsicht ändern. Dazu würde auch gehören, dass man nicht jeder Provokation der AfD in und außerhalb des Parlaments auf den Leim geht, aber eben gleichzeitig die Tabubrüche, die immer wieder von der Partei kommt, deutlich als das benennt, was sie sind, nämlich Verletzungen innerhalb der politischen Kultur, und Erfahrungen der Diskriminierung und Ausgrenzung gegenüber gesellschaftlichen Minderheiten.
Da waren, Herr Begrich, jetzt einige Dinge mit drin. Vielleicht, Klammer auf, Björn Höcke ist am Wochenende als Vorsitzender der AfD in Thüringen wiedergewählt worden. Sie haben es angesprochen, sehr umstritten wegen seiner rechtsextremistischen Äußerungen. Was mich verwundert bei Ihren Ausführungen ist, dass Sie sozusagen demokratischen Parteien vorwerfen, sie würden sich nicht inhaltlich mit der AfD auseinandersetzen. Geschieht das nicht längst?
Die inhaltliche Auseinandersetzung geschieht, aber sie geschieht nicht begriffsgenau und sie geschieht auch nicht in dem Sinne einer Abgrenzung. Wir haben einfach immer noch das Problem, dass dem Agenda-Setting, dem begrifflichen Agenda-Setting der AfD und ihrem Umfeld viel zu viel Raum in der Öffentlichkeit eingeräumt wird und es ist zu wenig Analyse und Einordnung und zu viel Echokammern auch für die Politik und Deutungsangebote der AfD gibt. Und ich glaube, man braucht nicht eine Verbotsdebatte zu führen, um sich zu der Erkenntnis durchzuringen, beispielsweise, dass eben die Frage der ständigen begrifflichen Bezugnahme auf den Nationalsozialismus, die dann anschließend angeblich nicht so gemeint sein soll, etc., dass das eben ein Kniff ist, ein Kniff des Agenda-Settings, um die Medien faktisch um den Finger zu wickeln und ähnliches und die Arena des Politischen zu bestimmen. Und ich glaube, da müsste es zu einer Akzentverschiebung kommen.
Aber kann man solche Aussagen einfach ignorieren? Weil das wäre ja die Konsequenz.
Nee, nicht ignorieren wäre nicht die Konsequenz, sondern als das beschreiben, was es ist. Es fehlt mir in der gegenwärtigen Auseinandersetzung auch so ein bisschen der Lerneffekt aus den letzten zurückliegenden 4 oder 5 Jahren, wo die AfD ja schon in den Landesparlamenten zugegen war und es eine reichhaltige Erfahrung der Auseinandersetzung mit dem Wechselspiel zwischen Provokation und Tabubruch gab. Also erinnern Sie sich noch einmal an die Vorgänge in Thüringen rund um die Wahl des Kurzzeitministerpräsidenten Kemmerich. Erinnern Sie sich an die Auseinandersetzung der ständigen Provokationen und Tabubrüche im Landtag von Sachsen-Anhalt. Aus all diesen Mechanismen hätte man lernen können, dass es eine inhaltliche, abgrenzende Auseinandersetzung mit der AfD und ihren rechtsextremen Invektiven geben muss, die unterhalb der Debatte eines Verbots, das ohnehin keine Chance hat, geführt werden sollte.
Also die FDP schwurbelt rum.
Ja, was heißt Schwurbel drum? Der Punkt ist doch der. Die Frage besteht darin, was führt demokratische Parteien, egal ob jetzt im Kommunalparlament oder in den einzelnen Landesparlamenten, zu der Auffassung, sie könnten davon profitieren, wenn sie Anträgen der AfD zustimmen oder gemeinsame Beschlussvorlagen einbringen etc. Das hat in der Vergangenheit immer dazu geführt, dass die AfD politisch aufgewertet worden ist. So ähnlich ist es mit dem Begriffs- und Agenda-Setting, egal ob in der Presse oder in den Talkshows. Das heißt, es kommt ganz entscheidend darauf an, dass nicht jeder Spielball, den die AfD aufs Feld wirft, dankbar aufgenommen wird im Sinne einer Situation, dieses Themensetting übernommen wird, sondern dass es eine Rahmung gibt, die die Dinge beim Namen nennt. Und ausgrenzende rechtsextreme und rassistische Politikinhalte müssen auch als ausgrenzend, rassistisch und rechtsextrem beschrieben werden und benannt werden. Tabubrüche nicht nur wie jetzt im Bundestag geschehen, sondern ganz vielfach auch in den Landtagen und in den Kreisparlamenten geschehen, müssen beim Namen genannt und müssen dann eben in der öffentlichen Debatte auch mit dem Kontroversitätsprinzip sanktioniert werden, im Sinne, dass ein Perspektivwechsel hin stattfindet, weg von der Frage, was tut die AfD, hin zu der Frage, welchen Schaden nimmt die Demokratie, wenn man sowas durchgehen lässt.
Warum geschieht das Ihrer Meinung bisher nicht?
Das hat meiner Ansicht nach 2 Ursachen. Die eine Ursache liegt darin, dass der Charakter der AfD und ihrer Politikstrategie von vielen Akteuren in und außerhalb der Parlamente unterschätzt wird und dass nicht im Blick ist, dass die AfD eben nicht nur tagespolitische Ziele verfolgt, sondern ein ganz klares Agenda-Setting hat, der Demokratie zu schaden. Und das muss in die Auseinandersetzung eingeführt werden, egal ob es um die Abwasserverordnung oder um die große Politik geht.
Aber wenn Sie Abwasserverordnung ansprechen, wenn angenommen die AfD einen konstruktiven Vorschlag macht, dann kann man den doch durchaus aufgreifen.
Dann muss man im Einzelfall prüfen, wie man damit umgeht. Das ist natürlich völlig richtig. Aber wir haben in der Vergangenheit zu oft erlebt, dass eben es eine zwei Geschwindigkeiten Öffentlichkeit gibt. Das eine ist ja, was im Parlament stattfindet, und das andere ist, was in der öffentlichen Wahrnehmung, auch gesteuert durch die interessengeleitete Berichterstattung beispielsweise von rechten YouTubern oder von AfD-nahen Kanälen in sozialen Netzwerken, davon in der Öffentlichkeit ankommt. Was im Umkehrschluss auch heißt, dass die anderen demokratischen Parteien mehr Wert darauf legen müssen, ihre Politik strategisch zu kommunizieren und zu erklären und sich nicht darauf verlassen, dass das eben die öffentlich-rechtlichen oder privaten Medien schon tun werden, sondern dass sie eine nachhaltige inhaltliche Begründung für ihre Politik und Deutungsansätze liefern und das nicht den Rechten von der AfD überlassen.
David Begrich von Miteinander e.V. Vielen Dank.
Danke.
Die Diskussion will nicht abreißen. Ende vergangener Woche hatte sich die Koalition auf eine Frauenquote in Vorständen geeinigt. Während es von Gewerkschaftsseite beispielsweise überwiegend Zuspruch gab, haben sich in der Unionsfraktion die Gegner der Maßnahme nun in Stellung gebracht. Katharina Hamberger berichtet aus Berlin über die Einzelheiten.
Zumindest auf Ebene einer Fraktionsarbeitsgruppe haben sich Union und SPD auf weitere Regelungen zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter in Führungspositionen geeinigt. Lange hat man gerungen, vor allem in der Union waren die Widerstände in Teilen groß. Die Arbeitsgruppe hat aber nun Folgendes vorgelegt. Einmal sollen die Unternehmen, für die bislang noch keine feste Quote galt, die sich aber eine Zielvorgabe dafür geben sollten, eine Begründung liefern müssen, wenn sie diese Vorgabe bei Null ansetzen. Tun sie dies nicht, soll dies sanktioniert werden. Genauso, wenn ein Unternehmen keine Zielvorgabe ausweist. Zudem soll es Regelungen für Unternehmen mit einer Mehrheitsbeteiligung des Bundes und für Bundes- und Landesunmittelbare Körperschaften des öffentlichen Rechts in der Sozialversicherung, wie zum Beispiel Krankenkassen, geben, um dort den Frauenanteil in Führungspositionen zu steigern. Darüber hinaus hat man sich darauf geeinigt, dass es eine Art Quote in Vorständen von börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen geben soll. Vorausgesetzt, der Vorstand besteht aus mehr als 3 Mitgliedern. Dann muss eines davon eine Frau sein. In der SPD ist die Freude erst einmal entsprechend groß, hat man sich doch nun durchgesetzt. Denn die Einigung geht über die Vereinbarung im Koalitionsvertrag hinaus. Es sei ein großer Erfolg für die Frauen in Deutschland, sagt die Justizministerin Christine Lambrecht. Auch aus der CSU war in den vergangenen Wochen Druck gekommen, sich bei dem Thema zu einigen. Unter anderem hatte Parteichef Markus Söder sich öffentlich für eine Frauenquote in DAX-Vorständen ausgesprochen. In der CDU gibt es ebenfalls viele, die die Einigung begrüßen. Annette Wittmann-Mautz, Integrationsstaatsministerin und Vorsitzende der Frauenunion, meint, dass der Bund mit Blick auf die Regelung unter anderem im öffentlichen Dienst auf dem Weg zu mehr Frauen an der Spitze mit gutem Beispiel vorangehe. Sie war bereits zuvor eine Unterstützerin der Quote. Andere in der Union haben lange versucht, weitergehende Regelungen, zumindest für Vorstände, zu verhindern. Auch Bundeswirtschaftsminister Altmaier hatte sich zunächst dagegen gewehrt, auch mit dem Verweis auf die Belastungen der Wirtschaft durch die Corona-Krise. Mittlerweile sind von Altmaier aber andere Töne zu hören. Nach der Einigung der Koalitionsarbeitsgruppe sagte er im Deutschlandfunk, in den vergangenen Jahren habe man beim Thema Gleichstellung viel erlebt. Trotzdem:
Ich hätte mir, als ich zum ersten Mal in den Deutschen Bundestag kam, 1994, nicht vorstellen können, dass wir 26 Jahre später immer noch über diese Fragen diskutieren und dass die Gleichstellung in vielen Bereichen immer noch nicht erreicht ist. Und das zeigt, dass es richtig ist, dass wir als Große Koalition jetzt den nächsten gemeinsamen Schritt machen.
So der CDU-Politiker Altmaier. Aber nach wie vor können sich nicht alle in der Union mit den Plänen anfreunden. So sagte Hans Michelbach, stellvertretender Vorsitzender des Parlamentskreises Mittelstand der Unionsfraktion, in der Saarbrücker Zeitung, es brauche ein Stoppschild, um die freiheitlich-soziale Marktwirtschaft nicht durch noch mehr Überregulierung in Frage zu stellen. Der Christsoziale drohte auch damit, alles dafür zu tun, um diese Vorstandsquote zu verhindern. Auch Jana Schimke, stellvertretende Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, hält die Regelung, auf die sich ihre Parteifreunde und Freundinnen mit der SPD geeinigt haben, für einen falschen Ansatz. Sie sagte im Deutschlandfunk:
Also wir müssen gucken, wo sind die Schwierigkeiten, wo kann man eventuell unterstützen, wie kann man Frauen helfen, beruflich erfolgreich zu sein. Aber wir können doch nicht betriebliche Personalpolitik vorgeben. Wir können doch nicht vorgeben, wie eine Firma erfolgreich zu arbeiten hat.
So die CDU-Politikerin Schimke. Auch aus der Opposition kommt Kritik. Unter anderem, weil die Quote für Vorstände keine feste ist.
Katharina Hamberger berichtete. Es ist 23.34 Uhr gerade geworden. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung Das war der Tag. Wir machen weiter mit den Kurzberichten. Aufgrund des Jemen-Konflikts herrscht in der Region eine dramatische Hungersnot. Die Vereinten Nationen stufen die Lage als die größte globale humanitäre Krise ein. Mehrere Millionen Kinder seien vom Tod bedroht. Peter Mücke.
UNICEF-Chefin Henrietta Fore schlägt Alarm. Seit Jahrzehnten engagiere sich das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen im Jemen. Aber selbst die massive Ausweitung der Hilfe in den vergangenen Jahren könne diese Hungersnot allein nicht aufhalten. Mehr als 12 Millionen Kinder seien auf Essensrationen und andere humanitäre Hilfe angewiesen. Die Zahl der unterernährten Kinder sei allein in diesem Jahr noch einmal um 10% gestiegen und habe ein neues Rekordniveau erreicht. Fast 325.000 Mädchen und Jungen unter 5 Jahren kämpften bereits ums Überleben. Zur Unterernährung kommen noch schwere Krankheiten. 5 Millionen Kinder seien von Cholera bedroht. Die Corona-Pandemie habe aus einer schweren Krise eine akute Katastrophe gemacht. Fore rief erneut alle Konfliktparteien auf die Kinder im Land Rücksicht zu nehmen und Hilfsorganisationen ungehinderten Zugang in die betroffenen Regionen zu gewähren, wie es das internationale Recht verlange. Außerdem fehlten UNICEF fast 300 Millionen Dollar bis Ende des Jahres. Schon lange stufen die Vereinten Nationen die Lage im Jemen als die größte globale humanitäre Krise ein. UN-Generalsekretär Guterres hatte in der vergangenen Woche gewarnt, Jemen nähere sich der weltweit größten Hungersnot seit Jahrzehnten.
Israels Premier Benjamin Netanyahu soll laut Medienberichten nach Saudi-Arabien geflogen sein und dort den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman und US-Außenminister Mike Pompeo getroffen haben. Benjamin Hammer.
Am Morgen war einem israelischen Journalisten ein sehr spezieller Flug aufgefallen. Ein entsprechendes Portal im Internet zeigte einen Privatjet, der vom Flughafen Tel Aviv direkt in die saudische Planstadt Neom am Roten Meer flog. Der Jet wurde in der Vergangenheit häufiger von Israels Premierminister Netanyahu genutzt. Offiziell heißt es von Netanyahus Büro kein Kommentar. Doch gegenüber israelischen Medien bestätigten Regierungsvertreter die Reise. Ein Mitarbeiter Netanyahus schrieb auf Twitter, der Premierminister sei mit Frieden beschäftigt. Ein weiterer Hinweis. Es wäre die erste nachgewiesene Reise eines israelischen Premierministers nach Saudi-Arabien. Dort soll sich Netanyahu mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman getroffen haben. Israel hatte zuletzt mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain Abkommen für die Aufnahme von vollen diplomatischen Beziehungen unterzeichnet. Saudi-Arabien gilt als wichtigster weiterer Kandidat für eine Normalisierung mit Israel. Allerdings haben Vertreter Saudi-Arabiens immer wieder betont, dass es erst zu einem Abkommen zwischen Israelis und Palästinensern kommen müsse.
Die Luftqualität in der Europäischen Union hat sich verbessert, Astrid Korall.
EU-Umweltkommissar Sinkevicius und der Direktor der Europäischen Umweltagentur Bräunings konnten heute zunächst mal eine positive Nachricht verkünden, nämlich, dass sich die Luftqualität in Europa zwischen 2009 und 2018 verbessert hat. Was laut der Umweltagentur auch daran lag, dass Emissionen in Schlüsselsektoren wie dem Verkehr und der Energieversorgung sanken. In der Landwirtschaft zum Beispiel habe es dagegen nur langsame Fortschritte gegeben. Umweltkommissar Sinkevicius betonte auch, dass man nicht die andere Seite der Medaille ignorieren dürfe. Immer noch würden pro Jahr 400.000 Menschen europaweit an den Folgen der Belastung durch Schadstoffe sterben. Diese Zahl sei viel zu hoch. Der Bericht der Umweltagentur zeigt auch zwei Dinge. Zum einen gibt es regionale Unterschiede. Demnach leiden besonders Menschen in städtischen Gebieten unter schlechter Luft und in östlichen Mitgliedstaaten der EU, wo vergleichsweise viel mit Kohle und Holz geheizt wird. Und zum anderen haben auch die Lockdowns wegen der Corona-Pandemie Auswirkungen. Sie hätten zu einem Rückgang der Schadstoffbelastung auch in Deutschland geführt. Die Umweltagentur stützt ihre Analyse auf Daten von 2018, die in mehr als 4000 Messstationen in ganz Europa gewonnen wurden.
Wir kommen zur Börse, wie es in Frankfurt aussah, weiß Claudia Werle.
Anleger sind hin und her gerissen. Auf der einen Seite hoffen viele, dass möglichst schnell ein wirksamer Impfstoff gegen das Coronavirus gefunden wird. Auf der anderen Seite ist klar, eine schnelle Rückkehr zur Normalität wird es nicht geben. Hierzulande drohen weitere Verschärfungen der Lockdown-Vorschriften. Auf politischer Ebene wird über eine Ausweitung der bisherigen Hilfsmaßnahmen diskutiert. Und selbst wenn man die Pandemie einigermaßen in Griff hat, die Welt nach Corona wird eine andere sein als vor Corona. Es gibt Unternehmen wie den Kochboxenversender HelloFresh, die eindeutig zu den Krisengewinnern gehören. Wenn viele Menschen zu Hause bleiben, wenn sie selbst kochen müssen, sind solche Lieferdienste gefragt. Einige Analysten gehen aber davon aus, dass das Wachstumspotenzial von HelloFresh bald an Grenzen stoßen wird. Denn es wird immer schwieriger, neue Stammkunden zu gewinnen. Zudem, wenn die Lockdown-Maßnahmen aufgehoben sein werden, dürfte die Nachfrage nach den Kochboxen deutlich zurückgehen. Aktien von HelloFresh heute deutlich im Minus. Im Kontrast dazu stehen die Kursgewinne bei Aktien von Unternehmen wie der Lufthansa, dem Flughafenbauer Airbus oder dem Triebwerkshersteller MTU. Die Papiere steigen bis über 3%. Für diese Konzerne dürfte ein Stück weit Normalität einkehren, mit der Aussicht auf bessere Geschäfte, wenn man die Pandemie im Griff hat. Die Deutsche Börse hat heute darüber beraten, wie DAX und Co. in Zukunft aussehen werden. Möglicherweise werden im wichtigsten deutschen Aktienindex künftig mehr als 30 Werte enthalten sein. Möglicherweise dürfen künftig auch nur noch profitable Unternehmen in die erste Börsenliga aufsteigen. Die Ergebnisse dieser Beratungen werden morgen verkündet.
Die Präsidentschaftswahlen in den USA sind nun knapp 3 Wochen her. Präsident-elect Joe Biden und Kamala Harris scheinen keine Zeit verstreichen zu lassen, um bereit zu sein, den Job im Januar zu übernehmen. Dazu gehört auch, ein Kabinett aufzustellen. Einige Namen sind heute bekannt worden. Markus Pindor in den USA, welche Persönlichkeiten stechen denn hervor?
Ja, zum einen sticht hervor, dass wir einige dieser Persönlichkeiten bereits kennen, aus der Obama-Administration nämlich. Anthony Blinken, der designierte Außenminister, ist ein erklärter Freund der Europäer. Er ist groß geworden in Frankreich, aufgewachsen in Frankreich. Das ist ein interessanter Partner für die Europäer, ein erklärter Freund enger transatlantischer Beziehungen. Blinken kennt Biden seit dessen Zeit als Vorsitzender des Senatsausschusses für Auswärtige Angelegenheiten. Die beiden haben also ein besonderes Vertrauensverhältnis, was für den Außenminister immer von Vorteil ist, weil er tatsächlich als Abgesandter und Sprachrohr des Präsidenten rund um die Welt dann auch empfunden wird. Und ein weiteres gut bekanntes Gesicht ist John Kerry, 4 Jahre lang Obamas Außenminister. Er soll der Sonderbeauftragte für Klimafragen werden. Ein Zeichen dafür, dass die Biden-Administration dieses Thema überhaupt wieder ernst nehmen will, nachdem es 4 Jahre lang ja keine Rolle spielt. Kerrys Aufgabe wird es also sein, verlorenes Vertrauen wiederzugewinnen. Und für die Börsen ist wohl wichtig, dass da eine bekannte Größe auch kommt, nämlich Janet Yellen, die ehemalige Chefin der Federal Reserve Bank. Sie wird dann die erste Frau als Finanzministerin auf diesem Posten. Sie hatte sich als Managerin der Geldmengenausweitung und der Anleihenaufkäufe im Gefolge der Finanz- und Wirtschaftskrise einen Namen gemacht.
Würden Sie sagen, dass das überraschende Entscheidungen waren oder ist das das absehbare Setzen auf bewährte Politakteure?
Naja, Freude ist immer im Auge des Betrachters und Schönheit auch. Ne? Das ist so, die Kandidaten, die wir jetzt sehen, die sind bekannt. Aber das ist, glaube ich, auch das Signal, was dahinter steht. Nämlich, dass Joe Biden das Signal aussenden will. Seht, ich nehme erfahrene Leute, ich nehme kompetente Leute, ich nehme Leute, die sich bereits bewährt haben, Leute, die sich auskennen mit dem, was sie jetzt machen sollen. Und nicht etwa Leute, die mir blindes Vertrauen entgegenbringen sollen.
Mit Einschätzungen aus den USA, Markus Pindor. Es sieht nach einem erneuten diplomatischen Konflikt aus zwischen Ankara und Berlin. Am Sonntagabend waren deutsche Bundeswehrsoldaten rund 200 Kilometer nördlich der libyschen Stadt Bengasi an Bord eines türkischen Containerschiffs gegangen. Der Verdacht, das Schiff verstoße mit seiner Ladung gegen ein laufendes Waffenembargo. Während der Einsatz noch lief, hatte Ankara jedoch ein Veto gegen die Durchsuchung des Frachters eingelegt. Kai Küstner berichtet über die Konsequenzen.
Der NATO-Partner Türkei schickt deutsche Soldaten von Bord eines türkischen Schiffes, als die dabei sind, den Frachter zu durchsuchen. Politisch ist das hochbrisant. Gestern Nachmittag wies die EU-Einsatzführung in Rom die Bundeswehrfregatte Hamburg 200 Kilometer von der libyschen Großstadt Bengasi entfernt an, sich einen verdächtigen türkischen Containerfrachter im Mittelmeer genauer anzusehen.
Das Schiff wurde verdächtigt, das Waffenembargo nach Libyen zu verletzen,
bestätigt der Sprecher von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer Christian Thiels. Genau das ist eine der Hauptaufgaben der EU-Mittelmeermission namens IRINI, den Waffenschmuggel in das Bürgerkriegsland Libyen zu unterbinden. Und so seilten sich denn deutsche Soldaten aus einem Helikopter ab und begannen mit der Durchsuchung des türkischen Frachters.
Die Besatzung war komplett kooperativ, hat da alle Möglichkeiten eröffnet. Die Türkei hat dann nachträglich erklärt, dass sie diesem Boarding nicht zustimmt,
erläutert der Sprecher des Verteidigungsministeriums. Auf den türkischen Einspruch hin musste die Bundeswehr die Durchsuchung abbrechen und hat hat die 8 bis 10 Soldaten bei Sonnenaufgang mit Hilfe zweier Helikopter auf die Fregatte Hamburg zurückgebracht. Diesen Hergang der Ereignisse bestätigt ein Sprecher des Einsatzführungskommandos dem ARD-Hauptstadtstudio, nachdem zuerst der Spiegel darüber berichtet hatte. Das türkische Schiff setzte dann seine Route unbehelligt fort. Gefunden hatten die deutschen Soldaten zum Zeitpunkt des Abbruchs nichts. Dass aber der NATO-Partner Türkei den Deutschen die Durchsuchung eines Frachtschiffs verweigert, wirft ein Schlaglicht auf die verworrene Lage im Libyen-Konflikt.
Wir nehmen den Vorfall natürlich sehr ernst. Wir haben mehrfach im Zusammenhang mit der Berliner Libyen-Konferenz deutlich gemacht, dass wir von allen Teilnehmern dieser Konferenz erwarten, dass sie das Waffenembargo, was immer noch mit Blick auf Libyen existiert, auch einhalten. Und das gilt natürlich auch für die Türkei.
So kommentiert die Sprecherin des Auswärtigen Amtes Andrea Sasse den Vorfall. Trotz der Libyen-Konferenz in Berlin Anfang des Jahres, trotz des Waffenembargos der Vereinten Nationen und trotz der EU-Marinemission Irini, die dies durchsetzen soll, gelangte zuletzt jede Menge Kriegsgerät ins Land. Die Türkei unterstützt in dem Konflikt die international anerkannte Regierung in Tripolis. Russland und die Vereinigten Arabischen Emirate hatten sich auf die Gegenseite, auf die des abtrünnigen Generals Haftar geschlagen. Einen Hoffnungsschimmer gibt es. Im Oktober hatten sich die Konfliktparteien auf einen Waffenstillstand geeinigt. Es solle nun, was Regierungssprecher Steffen Seibert ausdrücklich begrüßt, eine Roadmap, einen Fahrplan zu Wahlen im Dezember 2021 geben.
Wir sehen darin einen wichtigen Schritt, Libyens Souveränität wieder zu etablieren.
Gleichzeitig stellt sich angesichts des jüngsten Vorfalls im Mittelmeer wiederum die Frage, wie durchsetzungsfähig oder zahnlos die EU-Marinemission eigentlich ist. Im Fall des türkischen Frachters kam die Anweisung des EU-Hauptquartiers aus Rom, die Durchsuchung zu stoppen.
Kai Küstner berichtete. Blick nach Frankreich auf den ehemaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy. Dieser muss sich in einem Gerichtsverfahren verantworten, das als beispiellos gilt. Der frühere Staatschef muss sich gemeinsam mit seinem langjährigen wegen vermuteter Bestechung und unerlaubter Einflussnahme verantworten, mit seinem langjährigen Anwalt muss das heißen. Den beiden 65-Jährigen drohen jeweils eine Haftstrafe von bis zu 10 Jahren und eine Geldbuße von 1 Million Euro. Unser Frankreich-Korrespondent Jürgen König berichtet.
Bestechung und unerlaubte Einflussnahme vor Gericht. So lauten die Vorwürfe gegen den früheren Präsidenten Nicolas Sarkozy und dessen langjährigen Anwalt Thierry Herzog sowie gegen Gilbert Azibert. Er war früher Generalstaatsanwalt am Kassationshof, dem höchsten Gericht Frankreichs. Anfang 2014 soll Nicolas Sarkozy versucht haben, über seinen Anwalt von jenem Generalstaatsanwalt geheime Informationen zu einem gegen Sarkozy laufenden Ermittlungsverfahren zu bekommen. Dafür soll Sarkozy dem Generalstaatsanwalt Azibert zugesagt haben, ihm eine Stelle im Justizapparat des Fürstentums Monaco zu verschaffen. Nicolas Sarkozy wie auch die anderen Angeklagten haben bisher alle Vorwürfe zurückgewiesen. Aufsehenerregend war dieser Prozess schon im Vorfeld, zum einen, weil mit Nicolas Sarkozy zum ersten Mal überhaupt in der 5. Französischen Republik ein ehemaliger Staatspräsident wegen Korruptionsverdacht vor Gericht steht. Und zum anderen, weil sich die Anklage im Wesentlichen auf abgehörte Telefongespräche beruft, die Nicolas Sarkozy mit seinem Anwalt Thierry Herzog führte. Ob dieses Abhören rechtmäßig war, darüber hat in den letzten Jahren manchmal die halbe Republik gestritten. Nicolas Sarkozy äußerte sich am ersten Verhandlungstag nicht öffentlich. In einem Interview des Fernsehsenders BFM sagte er gestern dazu: Man hört das Gespräch eines Anwalts und seines Klienten ab. Das geht gegen jede Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Nur weil ich mit meinem Anwalt telefoniere, bin ich ja noch kein Straftäter. Es ist ein Skandal, der in die Geschichtsbücher eingehen wird. Die Staatsanwaltschaft wiederum fragt sich, warum Sarkozy jene Mobiltelefone, mit denen die Gespräche geführt wurden, auf einen falschen Namen angemeldet hatte. Insbesondere dieser Umstand gilt als belastendes Indiz. Das Interesse der Öffentlichkeit an diesem Prozess ist groß. Insbesondere viele Rechtsanwälte erwarten vor der Verhandlung auch eine Entscheidung darüber, welche staatlichen Fahndungsmethoden zulässig sind und welche nicht. Grégory Saint-Michel von der Pariser Anwaltskammer im Sender France Info:
Le secret professionnel est quelque chose qui devrait être absolu, qui l'est dans tous les domaines.
Das Berufsgeheimnis, jene geschützte Sphäre zwischen Anwalt und Klient, muss auf jeden Fall gewahrt bleiben, in allen Bereichen und unter allen Umständen. Hier wurden über lange Zeit derart viele Gespräche abgehört, das ist völlig intolerabel.
Et tout cela est sincèrement totalement intolérable.
Den beiden Hauptangeklagten Sarkozy und Herzog drohen Haftstrafen von bis zu 10 Jahren sowie Geldstrafen bis zu 1 Million Euro. Der mitangeklagte frühere Staatsanwalt Gilbert Azibert ist mittlerweile 73 Jahre alt. Aus gesundheitlichen Gründen hatte er einen Aufschub des Prozesses beantragt. Dazu wird jetzt ein medizinisches Gutachten erstellt. Erst am Donnerstag wird das Verfahren fortgesetzt.
Jürgen König, Fraktionsvorsitzender, Wirtschaftsminister, Regierungschef. Der Sozialdemokrat Harald Ringstorff gehörte zu den Politikern der ersten Stunde nach der friedlichen Revolution in der DDR und er prägte fast 2 Jahrzehnte lang maßgeblich die Landespolitik in Mecklenburg-Vorpommern. Harald Ringstorff ist bereits am vergangenen Donnerstag im Alter von 81 Jahren nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Dies wurde nun bekannt. Unsere Landeskorrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern, Silke Hasselmann, erinnert.
Kurz nach Kriegsbeginn 1939 in Westmecklenburg geboren, ist Harald Ringstorff zeitlebens in Mecklenburg-Vorpommern geblieben. Als Student, als promovierter Chemiker, als Abteilungsleiter Schiffsfarbenküste im volkseigenen Betrieb Lacke und Farben und auch nach der Wiedervereinigung 1990. 1989 hatte er begonnen, sich politisch zu engagieren. Er gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Sozialdemokratischen Partei in der DDR und saß in den letzten Monaten vor der Wiedervereinigung als Abgeordneter in der ersten frei gewählten DDR-Volkskammer. Danach begann der mit Vorliebe plattdeutsch sprechende Ringstorff eine in Mecklenburg-Vorpommern bislang einzigartige Politikerkarriere. Jahrelang SPD-Landeschef, Wirtschaftsminister in der CDU-geführten Koalitionsregierung, später Landtagsfraktionschef. Alle diese Stationen bereiteten den Vollbartträger mit der sonoren Stimme und dem rollenden R auf das höchste politische Amt im Lande vor. Nach dem SPD-Wahlsieg zur Landtagswahl 1998 wurde Harald Ringstorff der Ministerpräsident des Landes. Das Besondere, 4 Jahre zuvor war Ringstorff drauf und dran gewesen, mit der SED-Nachfolgepartei PDS zu koalieren, was die damalige Bundes-SPD ihm noch untersagt hatte. Nun setzte er sich durch und die Bundesrepublik Deutschland erhielt eine rot-rote Landesregierung. Richtlinienkompetenz Harald Ringstorff, SPD, der ein besonderes Ziel verfolgte, wie er vor 4 Jahren in einem DLF-Interview rückblickend erklärte.
Wir wollten natürlich auch beweisen, dass auch Sozialdemokraten mit Geld umgehen können. Und das ist uns, denke ich, ganz gut gelungen, obwohl es manchmal nicht einfach war.
Tatsächlich begann die Schweriner Landesregierung 1998, die Staatseinnahmen und Ausgaben so in Einklang zu bringen, dass Mecklenburg-Vorpommern keine neuen Schulden mehr aufzunehmen brauchte. Ein Novum in der Bundesrepublik. Die Landesregierung setzte diesen Kurs in den 10 Regierungsjahren bis 2008 fort, als sich Harald Ringstorff zum vorzeitigen Rücktritt entschloss. Kein Skandal war der Grund, sondern, so der damals 67-Jährige, sein Alter. Intern spielte aber auch seine Überzeugung eine Rolle, dass die SPD dann die besten Chancen aufs Weiterregieren in Schwerin haben würde, wenn sein politischer Ziehsohn und Nachfolger Erwin Sellering mit einem Amtsbonus in die nächste Landtagswahl gehen würde. Was er seiner Partei, der SPD, immer wieder mit auf den Weg gab, auch als er bereits von seiner Krankheit gezeichnet war.
Also wir müssen aufpassen, dass wir immer eine vernünftige Balance zwischen investiven Ausgaben und konsumtiven haben. Und vor allen Dingen muss immer perspektivisch gedacht werden. Es dürfen die Ausgaben nicht kurz vor der Wahl oder in dem Haushaltsjahr, das auch Wahljahr ist, so deutlich ansteigen. Nicht? Da ist dann immer kritisch nachzufragen, ist hier nicht etwas, was wir uns vielleicht sparen können im Interesse der Verminderung der Zinslastquote.
Wie kein anderer verkörperte Harald Ringstorff in Mecklenburg-Vorpommern die Figur eines bedächtigen, mit trockenem Humor und gesundem Menschenverstand ausgestatteten Landesvaters. Wie beliebt und geachtet er war, zeigt sich an den jetzt eingehenden Nachrufen.
Silke Hasselmann berichtete. Wir kommen zur Presseschau. Andreas Diehl liest.
Ein Thema sind die Bund-Länder-Gespräche am Mittwoch zu den weiteren Corona-Maßnahmen, von denen wohl eher Verschärfungen als Lockerungen zu erwarten sind. Die Rheinzeitung aus Koblenz kommentiert, das Agieren in der Krise war im Herbst bislang kein Ruhmesblatt für den Ministerpräsidenten. Umso wichtiger wäre es jetzt, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Besonders traurig ist das Durcheinander bei den Schulen. Eine einheitliche Lösung, hybrider Unterricht, versetzte Anfangszeiten, geteilte Klassen wäre wichtig. So ist das Durcheinander heillos. Auch der Reutlinger Generalanzeiger verlangt Klarheit. Dieses Herumlavieren und Vertrösten auf in 2 Wochen, nächsten Monat oder auf dann, wenn die Impfung da ist, hilft Schulkindern nicht beim Lernen und zersetzt die Moral. Es wäre schön, wenn die Chefs von Bund und Ländern, statt nur bis Weihnachten zu planen, einmal aufzeigten, wie es diesen Winter weitergehen soll. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder wendet ein: Natürlich ist es richtig, so vorausschauend wie möglich mit Corona umzugehen. Aber jetzt so zu tun, als sei es nur eine Frage der Entschlossenheit, den geraden Weg aus der Pandemie bis in den nächsten Sommer durchorganisieren zu können, ist vermessen und geradezu gefährlich. Ein mögliches Böllerverbot an Silvester ist Thema in der Augsburger Allgemeinen. Es gibt durchaus gute Argumente, die für ein Verbot von Silvesterböllern sprechen. Und doch sei der Politik auch bei diesem Thema einmal mehr geraten, weniger auf ein Verbot und mehr auf die Vernunft der Menschen zu setzen. Die Ludwigsburger Kreiszeitung weist darauf hin, dass auch mit dem Einsatz eines Impfstoffs nicht alle Probleme gelöst sind. Es wird eine gleichzeitig geben von Impfung und Teil-Lockdown. Je mehr Leute geimpft werden, umso mehr wird die Disziplin sinken. Diese Monate werden für die Regierenden vor allem eine kommunikative Herausforderung werden. Ein weiteres Kommentarthema ist das Waffenembargo gegen Libyen. Die Türkei hat die Inspektion eines Frachtschiffs im Mittelmeer verweigert. Dazu heißt es in der Neuen Osnabrücker Zeitung: Ankara steht seit langem in Verdacht, Rüstungsgüter und Kerosin für Kampfjets nach Libyen zu liefern. Ein Bundeswehreinsatz zur Verhinderung derartiger Deals verdient aber seinen Namen nicht, wenn die Türkei als Teilnehmer der Libyen-Konferenz die Kontrolle heimischer Schiffe verhindert. Dass die Türkei als NATO-Mitglied ihre Sicherheitspartner wiederholt brüskiert, darf nicht ohne Konsequenzen bleiben. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe ergänzen: Der Zwischenfall war bereits die 3. Gelegenheit, bei der sich die Türkei gegen europäische Inspektionen auf See wehrte. In den vergangenen Tagen hatte sich der türkische Präsident Erdogan mehrmals zu Europa bekannt. Die EU sollte sich davon aber nicht täuschen lassen. Erdogan gibt den Reformer, weil er Sanktionen vermeiden will. So will er den Zusammenbruch der Wirtschaft verhindern und seine Macht sichern. Die türkische Wirtschaftskrise gibt der EU einen Hebel in die Hand, mit dem sie wirksam Druck auf Erdogan ausüben kann. Diese Gelegenheit sollte Europa auch nutzen.
Andreas Diehl mit den Pressestimmen von morgen. Vielen Dank dafür. Das war's von uns. Das war's mit Das war der Tag. Morgen früh um 5:15 geht's an dieser Stelle weiter mit den Informationen am Morgen und meinem Kollegen Tobias Armbrüster. Unter anderem Thema der schwierige Spagat zwischen Corona-Schutz und Verantwortung für die Wirtschaft. Ein Interview dazu mit dem FDP-Wirtschaftsminister von Rheinland-Pfalz. Am Mikrofon bis hierhin Daniel Heinrich. Gute Nacht.